Liebe Gemeinde, wo komme ich her? Eine der sehr existenziellen Fragen für jeden Menschen. Heute geht es um Gottes Antwort auf diese Frage. Wir haben diese Antwort bereits als erste Lesung gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Obwohl dieser Text vom Garten ebenso wichtig ist, kommt er nur ein einziges Mal in der Predigtordnung vor als Predigttext. Deshalb möchte ich in einem ersten Teil der Predigt den Text grob versweise auslegen und in einem zweiten Teil einige wenige Aspekte etwas näher beleuchten. Es ist heute besonders empfehlenswert, den Bibeltext in der eigenen Bibel mitzuverfolgen. 1. Mose 2, Abvers 4b. Erster Teil, wir hören hier den zweiten Schöpfungsbericht der Bibel. Das ist nicht einfach eine Kopie des ersten Berichtes, sondern hat einen anderen Fokus. Im ersten Bericht geht es um die Erschaffung der ganzen Welt, im zweiten konkret um die Erschaffung und Versorgung des Menschen. Sorget nicht, denn Gott sorgt für euch, ist ja das Thema des Sonntages und der Woche. Hier erfahren wir Gottes Vorsorge und Fürsorge. Vers 5. Es geht nicht um den Erdboden, sondern um das Feld, um den Ackerbau. Die Erde und der Boden und die Pflanzen waren ja schon da, aber die Kulturpflanzen noch nicht und auch kein Ackermann. Vers 7. Das Wort Adam kommt von dem Wort Adama, was Erdboden bedeutet. Adam ist also der Erdling. Das Wort Adam wird in unserem Text sowohl als Eigenname des ersten Menschen als auch als Gattungsbegriff für die gesamte Menschheit benutzt. Der Mensch besteht aus Materie und Geist. Gott, der Heilige Geist, ist nicht der Lebensodem, sondern gibt diesen Lebensodem. Nicht jeder Mensch ist von Natur aus seit der Schöpfung mit dem Heiligen Geist erfüllt, nur mit dem Boden des Lebens. Und jeder Mensch ist eine Leiche, zu 100% biologisch abbaubar. Nur durch den Boden des Lebens wird er lebendig, lebendig wird er ein Mensch. Das heißt, Gott bildet den Adam wie ein Bildhauer. Daher auch bei Jeremia und Paulus der Vergleich Gottes mit einem Töpfer und des Menschen mit Ton. Vers 8. Der Urgärtner ist Gott selbst. Er pflanzte einen Garten in Eden und übergibt ihn dann Adam zum Bebauen und Bewahren. Auch darin besteht eine Ähnlichkeit von Gott und Adam, Garten zu sein. Vers 9. Auch das Wachstum kommt von Gott. Die zwei wichtigsten Pflanzen im Garten sind zwei Bäume. Der Baum des Lebens zeigt, dass Gott von Anfang an für Adam ewiges Leben vorgesehen hat. Und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist nicht der Baum der Erkenntnis, sondern eben der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es ist nicht der Baum des Wissens, sondern der Baum des Gewissens, was ich gerne hier wiederhole. Und dieser Baum zeigt die Freiheit an, die Gott Adam und Eva gibt. Sie können sich für oder gegen Gott entscheiden. Und sie haben sich gleich für uns mitentschieden gegen Gott. Wir leben nicht mehr im Garten Eden. Wir haben diese Entscheidungsfreiheit, die Adam und Eva sie hatten, nicht mehr. Wir können nicht mehr nicht sündigen. Näheres dazu habe ich ja in der Predigt zu 1. Mose 3 gesagt. Verse 10 bis 14, wo es um die vier Flüsse geht, zeigen die inzwischen auch bei uns ganz deutlich gereifte Erkenntnis an, dass Wasser lebenswichtig ist. Und auch wenn wir in der Fürbitte um Regen bitten, ist das jetzt nicht mehr erklärungsbedürftig. Der Garten Eden hat so viel Wasser, dass es nicht nur für ihn selber reicht, sondern gleich noch für die ganze Welt mit. Wasser ist lebenswichtig und wohltuend. Wohl auch deshalb ist es ein Symbol für den Heiligen Geist. Sowohl im Alten Testament als auch bei Jesus Johannes. Vers 15 lautet: Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Da steckt die ganze Umweltethik drin. Bebauen und bewahren, nützen und schützen. Es geht hier allerdings nicht um Klimaschutz, sondern um Umweltschutz. Das Wort Klimaschutz ist irreführend, weil das Klima selbst kein schützenswertes Gut ist, sondern willkürlich veränderbarer Ausdruck eines Teilzustandes der Erde. Ein schlichter Vergleich: Es geht auch nicht im Kühlschrank darum, die Temperatur zu schützen, dass sich die Temperatur nicht erkältet oder dass die Temperatur Fieber gibt, sondern es geht im Kühlschrank darum, die Lebensmittel zu schützen, die da drin sind, durch eine entsprechende Temperatur, damit diese Lebensmittel nicht verderben. So sollen auch wir laut Bibel die Umwelt schützen. Und auch hier gilt, was Gott sonst in der Bibel den Menschen auch sagt: Der Mensch selber soll die Erde bebauen und bewahren. Der Mensch soll nicht in erster Linie anderen sagen, dass sie das tun sollen. Und selber dann weiter die Umwelt beschützen. Selbst ist der Mann. Und auch hier gilt das Gleichnis Jesu von Splitter und Pfeil. Es ist zum Beispiel unerlässlich, dass man sich beim Umweltschutz tatsächlich umweltfreundlich verhält. Dazu gehört ein Minimum an Aufmerksamkeit im Physikunterricht und ein hohes Maß an dem Wunsch, nicht zu heucheln. Also, dass ich mir nicht selber nützen möchte durch gesellschaftliche Anerkennung dafür, dass ich anscheinend ökologisch mich gut verhalte, sondern dass ich mich wirklich ökologisch verhalte. Wenn ich für Umweltschutz bin, dann fliege ich eben nicht mit dem Flugzeug und rede nicht nur darüber, dass andere nicht mit dem Flugzeug fliegen können. Wenn ich für Umweltschutz bin, dann senke ich meinen eigenen Energiebedarf und sage nicht, dass die anderen keinen Strom mehr verbrauchen. Da gibt es viele Dinge zu tun. Wenn ich tatsächlich die Umwelt schützen will, dann überlege ich mir mal, wie das eigentlich mit dem Lüften funktioniert, was man da so macht. Wie man den Kühlschrank einstellt. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, konkret Umweltschutz zu leisten. Man muss es auch tun. Verse 16 folgende, wie Vers 15 richtet sich Gott nur an Adam. War ja auch kein anderer Mensch da. Adam bekommt zuerst eine riesige Erlaubnis. Alles darf er essen und das auch noch kostenlos. Extra für ihn ist das alles geschaffen worden. Es gibt nur eine winzige Einschränkung. Vom Baum des Gewissens soll er nicht essen. Ich hatte das in der anderen Predigt schon gesagt. Warum? Wer nicht weiß, was gut und böse ist, ist dafür auch nicht verantwortlich. So wie es auf der Baustelle heißt, Eltern haften für ihre Kinder, wollte Gott der Vater haften für Adam. Aber ihr wisst, sie wussten es besser und danach hätte Fahrradkette. Da war das Geheul eben groß. Vers 18, wieder so ein grundlegender Satz. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Im ersten Schöpfungsbericht sagt Gott erst dann, dass die Schöpfung sehr gut war, als Mann und Frau geschaffen waren. Hier fällt auf, dass Gott einmal sagt, dass etwas nicht gut ist, nämlich die Einsamkeit des Mannes, die Einsamkeit des Menschen. Und Gott macht ihm zwei Hilfen, Tiere und die Frau. Verse 19 und 20, ja, auch die Tiere sind Adam eine Hilfe, aber noch keine Entsprechung. Er herrscht über sie, was dadurch ausgedrückt wird, dass sie ihnen ihren Namen gibt. Verse 21 und 22, Adam fällt in einen todesähnlichen Schlaf. Gott duldet keine Zeugen bei der Schöpfung. Und dann benutzt die Bibel ein anderes Wort. Gott bildet Eva nicht wie den Adam, sondern baut sie. Dasselbe Wort wie beim Hausbau. Und er nimmt auch nicht Erde wie bei Adam, sondern Menschenmaterial. Eine Frau sagt mir einmal, mein Mann ist aus Dreck gemacht. Ich nicht. Die Rippe ist der Knochen, der den Herzen am nächsten ist. Und es ist ein Segen, wenn die Rippe ihren Ursprungsort wiederfindet, wenn die Frau ans Herz ihres Mannes kommt. Und das geschieht durch Gott, den Vater, durch Jahwe. Eva erlebt ihn dann als Gott, ihren Vater, der sie wie ein Brautführer zum Altar zu Adam bringt. Vers 23, und nun kommen nicht die ersten Schritte der Menschheit auf dem Mond, sondern die ersten Worte der Menschheit auf der Erde. Und was ist der Inhalt? Eine Ode an die Frau. Eine Liebeserklärung. Dreimal kommt davor das Wort die da oder diese da als Ausdruck freudigen Erstaunens. Bein von meinem Bein meint Gleichwertigkeit. Männer und Frauen sind beide Menschen, beide von Gott geschaffen, beide Bilder Gottes, wie es im ersten Schöpfungsbericht heißt. Und weil Gott ein Gott der Vielfalt ist und der Buntheit, deswegen schafft er Mann und Frau verschieden. Den Mann aus Erde und die Frau aus dem Mann. Sie ist eine Entsprechung für ihn, wie zwei Puzzleteile sich entsprechen und nur deshalb zusammenpassen, weil sie nicht gleichartig sind. So entsprechen sich Mann und Frau in ihrer Verschiedenartigkeit. Sie ergänzen sich zu dem von Gott gewollten Zweck, dass Eva Adams Hilfe ist. Hier wie sonst braucht man nicht an Unterdrückung zu denken, wenn man es nicht unbedingt will. Jahwe selber wird nämlich in der Bibel öfter als Hilfe bezeichnet, so wie die Eva bezeichnet wird. Und das bedeutet ja auch, Adam ist hilfsbedürftig. Eva hilft ihm in Gottes Auftrag bei seinem Werk. Adam soll zum Beispiel Umweltschutz betreiben, und er soll nicht vom Baum des Gewissens essen. Eva hat ihren Ursprung in Adam. Das ist übrigens die Lösung des Henne-Ei-Problems, wenn das interessiert. Das drückt sich auch in der hebräischen Bezeichnung von Frau aus, Isha. Das ist die weibliche Form des Wortes für Mann, Isch. Vielleicht benutzt jemand das Wort auch in der deutschen Sprache, was aus dem Jiddischen kommt, als Bezeichnung für eine Frau, die Ische. Das hat hier seinen Ursprung. Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Wieder so ein Satz, wo unheimlich viel drinsteckt für das Zusammenleben in Ehe und Familie. Die Ehe ist die Gemeinschaft eines Mannes mit einer Frau, eben seiner Frau, die da in der Bibel steht. Mit ihr wird er ein Fleisch. Deshalb ist in der Bibel der Geschlechtsverkehr der Ehe von Mann und Frau vorbehalten. Wer sich darüber